Ja, auch meinerseits herzlich willkommen hier durch Online-Zuschauen. Ja, wie betont und gesagt wurde, wir beschäftigen uns heute mit Jesus und seinen Lehren, seinen Diskussionen, den Angriffen, die auf ihn ausgerichtet waren. Und das Thema ist angegeben, der Messias lehrt und diskutiert. Wir wollen uns zuerst mal, das Bild ist uns ja schon bekannt, mit dem Tempel und wo Jesus dann dort unterwegs war. Ja, wir möchten zuerst mal mit einem Überblick beginnen, und zwar, ich fange mit der Einleitung an, dann machen wir mit dem Psalmgesang. Ich gehe ein wenig auf den Psalm 82 ein. Dann das Verhör Jesu, eigentlich sind es vier Verhöre, die uns geschildert sind. So, dann Jesu lehren, und dann möchte ich zum Abschluss noch ein paar Gedankenanstöße mitgeben. Ja, wollen wir zuerst mal uns anschauen. Der Sanhedrin im Tempel. Uns wurde ja gestern schon sehr gut und klar berichtet, wie das Gerichtshof sich im Tempel traf, an den königlichen Säulenhof, und wie dort sie alle versammelt haben und Jesus, der ganz frei, fast schon majestätisch reingehen durfte mit den Jüngern. Dann aber machte Jesus etwas, was dem Sanhedrin so gar nicht gefallen hat. Er reinigt den Tempel. Den Handel im Tempel hat ja der Sanhedrin gestattet. Das war genehmigt. Der ganze Wechsel mit den Tieren für die Brandopfertieren und so weiter. Man muss sich jetzt mal klar sein, da kommt einer, der schon bekannt ist, und räumt da ordentlich auf. Und die Frage ist ja, oder die Frage wurde an den Sanhedrin gestellt, jetzt untersucht es mal bitte, kann er das so machen, dieser Rabbi aus Galiläa? Und wenn sie ihm bestätigen, dass er als Rabbi aus Galiläa dies tun darf, das heißt, der Tempel über den Tempel verfügt, dann muss man ihn ja auch sogar als König, als Gott ansehen. Oder er ist ein Rebell. Das waren scheinbar die Fragen, die dort gestellt wurden und sehr wahrscheinlich auch gut debattiert werden mussten an diesem Abend, nach dieser ganzen Aktion, die Jesus dort getan hatte. Und somit waren die Gemüter schon sehr erhitzt. Auf der anderen Seite sehen wir dann Jesus wiederum zur Nacht in Bethanien, vermutlich bei seinen Freunden Lazarus, Martha und Maria. Und sie gehen wieder zurück in der Frühe nach Jerusalem zum Tempel. Am vorigen Tag hat Jesus ja diesen Baum, Feigenbaum, verflucht. Und nun wird Petrus darauf aufmerksam und sagt: Herr, was ist mit dem Baum? Wie kann es geschehen in der Kürze, dass er so verdorrt ist? Und Jesus geht darauf ein, und wir lesen aus Markus 11, 24 und 25 folgende Worte. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr das steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand gehabt, damit, wenn ihr gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Also Jesus hat noch Zeit mit seinen Jüngern, diese Strecke zu gehen, und er gibt ihnen die Aufmerksamkeit. Denn es ist ja sind ja die letzten Tage, und eigentlich ist ja der Sinn von Jesus, seine Jünger auszubilden, ihm die letzten Worte noch mitzuteilen. Wir werden später noch erfahren, wie viel Zeit er mit den Jüngern, vor allem am letzten Abend, am Donnerstag, verbrachte. Aber hier nutzte er die Gelegenheit und sagte, ihr müsst glauben. Also was jetzt in der Woche auf euch zukommen wird, also ihr müsst glauben. Nur der Glaube kann euch da durchtragen. Und was ihr noch tun sollt, ihr sollt vergeben. Das ist so grundlegend. Denn der Kontrast war ja zu den Schriftgelehrten oder zu der Führerschaft Israels, dass sie einerseits nicht den Glauben hatten, dass Jesus der Messias ist, dann aber auch nicht vergeben konnten. Und dieser Glaube bezeugt ja, dass die Reinigung im Tempel stattfand, weil sie halt nicht glauben konnten oder nicht geglaubt haben. Und der Feigenbaum hatte keine Frühknospen getragen, die er eigentlich Frucht, die in Sommer hinein, in Sommer dann kommen sollte, anzeigen sollte. Und das hat er nicht gemacht. Deswegen hat Jesus diesen Feigenbaum verflucht. Und das ist wiederum ein Bild auf das damalige Israel. Sie trugen nicht die Frucht, die Gott von ihnen erwartete. Und somit war das auch ein Gerichtsurteil. Natürlich jetzt die Lektion an die Jünger mit dem Feigenbaum. Der Feigenbaum dient im Alten Testament als Metapher, also ein Bild für Israel und seiner Stellung vor Gott. Wenn der Feigenbaum hier zerstört wird, weist dies auf Gericht Gottes über Israel hin. Und diese Lektionen, ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus diese mit den Jüngern nochmal deutlicher diskutiert oder denen erklärt hatte. Jedenfalls, bevor Jesus dann in den Tempel hineinging oder zum Tempel hinging, ich schließe mal so ein Fazit daraus, aus dieser kurzen Begegnung, Jesus glaubte an seinen Weg bis zum Kreuz und vergab den Ungläubigen bei der Kreuzigung. Das lesen wir ja auch. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke schon, dass es auch diese Führerschaft betrifft, aber auch natürlich diejenigen, die denen angehangen haben. Glauben, Vergebung seitens der Führerschaft, das war ja Fehlanzeige. Nicht so sollten die Jünger sein, sie sollten glauben. Das war jetzt die Lektion. Und man kann sich jetzt vorstellen, als Jesus so diesen Gidron-Tal dann durchging und dann auf den Tempel zuging und dann der Levitenchor, der Gesang, der mächtige Gesang und all die Menschen, die aus Galiläa kamen, aus Kleinasien kamen zu Passa, sie sangen alle mit. Das muss etwas Gewaltiges sein. Ich denke mal, wir würden da ordentlich Gänsehaut bekommen. Aber wie es vorher schon zitiert wurde und gelesen wurde, ausgerechnet an diesem Tag sang man den Psalm 82 anlässlich des täglichen Brandopfers. Ich schalte mal über. Und was blickt dieser Psalm was kann man da hindurch sehen? Der Psalm 82 ruft die Richter Israel auf, ihrer Ungerechtigkeit ein Ende zu machen, da sie ansonsten dem Gericht Gottes verfallen werden. Jesus greift diesen Gedanken auf und führt mit der Führerschaft Lehrgespräche. Das war ein Anlass, ein passender Anlass natürlich. Und wenn wir uns den ersten Vers anschauen aus diesem Psalm, Gott steht in der Gottesversammlung inmitten der mächtigen Richter. Richtet er. Ich lese Schlachter aus der Schlachterübersetzung. Also, wie passend. Gerade an diesem Tag befindet sich ja Jesus so ziemlich den ganzen Tag im Tempel und ist unter der Führerschaft. Wie treffend dieser Psalm doch hier ist. Gott sei Dank, also es stärkt mich persönlich, wie die Verbindungen zu sehen sind. An diesem Tag oder Dienstag befand sich Jesus im Tempel, also die Gottesversammlung, das lesen wir in Matthäus Evangelium vom 21. Kapitel, 23. Vers bis zum 24. Kapitel, in den ersten Vers. Also gute dreieinhalb oder zwei Kapitel, die uns berichten, wie Jesus im Tempel diese Gespräche, Auseinandersetzungen mit den dort mit den Menschen hatte. Und was tat er dort? Ja, das haben wir schon bereits gesagt. Er lehrte, er überführte. Ja, auch dort hat Jesus noch Hoffnung gehabt, dass diese Gelehrten sich doch noch zu ihm wenden und ihn glauben, dass sie ihn anerkennen, wenigstens etwa einige. Der Vers 5 ist mir auch noch aufgefallen, da heißt es, aber sie erkennen es nicht und verstehen es nicht, sondern sie wandeln in der Finsternis. Und dieser Aussage wollen wir nachgehen bei diesen Gesprächen, die auf uns jetzt zukommen werden. Das Verhör Jesu. Und wir fangen und starten mit dem ersten Verhör an. Also der Sanhedrin, da waren unterschiedliche Parteien vorhanden, die dort im Gerichtshof mitsaßen, aber auch dazu noch, natürlich gab es auch viele andere religiöse Menschen, die unterschiedliche Richtungen hatten, die auch natürlich mit Jesus diskutierten, die dann für den Sanhedrin hatten. Und genau bei dem ersten Verhör, das lesen wir in Matthäus-Evangelium sowie in Markus-Evangelium, in Kapitel 11, ab 27. Und da fängt es an mit den obersten Priester, den Schriftgelehrten und den Ältesten. Also sie gehen auf Jesus zu in einer Gruppe. Und diese Männer, die haben Fragen. Und eine Frage lautet, in welcher Vollmacht tust du dies? Also die Reinigung des Tempels. Natürlich vorher die ganzen Sabbate, wo Jesus heilte, was die ihnen so ziemlich nicht gefallen hat und sie es verurteilten. All die Dinge, in welcher Vollmacht tust du es, Jesus? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Eigentlich zwei wichtige Fragen, wenn man Jesus nicht kennt. Und Jesus greift es natürlich auf. Und er antwortet ihnen. Und wir kennen Jesus aus seinen Unterhaltungen. Jesus, oder im Judentum ist es so bekannt und dort sind es so gewohnt, dass man eine Frage mit einer Gegenfrage dann beantwortet oder hofft, dass diese dann beantwortet wird. Und er stellt ihnen dann eine Frage. Wer war die Taufe des Johannes, von Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Jesus wollte wissen, in welcher Vollmacht Johannes der Täufer handelte. Denn sie nahmen Johannes den Täufer mit seiner Botschaft durch die Taufe nicht auf und verurteilten ihn zum Gefängnis, weil sie seine Vollmacht, in der er handelte, nicht als von Gott ansahen. Denn Johannes der Täufer handelte in derselben Vollmacht, wie Jesus es tat. Die kam von Gott. Diese Menschen, diese führenden Menschen haben es nicht angenommen. Auch das Volk hatte die Gelegenheit, bei diesen Auseinandersetzungen mitzuhören. Am liebsten hätte der Sanhedrin Jesus sogleich verhaftet. Aber unter dem Druck der Volksmenge musste dieser Gerichtshof natürlich Jesus dann doch gehen lassen. Aber auch natürlich, weil die Zeit noch nicht so da war. Im Anschluss daran kam es am selben Dienstag zu einer ganzen Serie von weiteren Diskussionen und Reden im Tempel. Ich habe es in meinem Leben so erfahren, dass wir gar nicht so diskussionsfreudig sind, vor allem wenn es um theologische Dinge geht. Aber die Menschen dort, denen gefiel es schon ganz gut und vor allem hat es für sie eine Bedeutung gehabt. Und somit ergreift Jesus dann die Initiative und er beginnt dann mit drei Gleichnissen, die uns auch teils bekannt sind. Ich werde in Kürzen mal auf die Gleichnisse eingehen. Diese drei Gleichnisse sprechen vom Gericht Gottes über Israel. Alle drei Gleichnisse stimmen in einem wichtigen Punkt überein. Die Erstplatzierten verlieren ihren Rang. Die Deutung liegt klar zutage. Israel verliert durch die Ablehnung Jesu den ersten Rang in der folgenden Epoche der Heilsgeschichte. Also das heißt, der Heilsgeschichte der Gemeinde. Wir lesen Apostelgeschichte 2, wie die Gemeinde entstand. Und wir befinden uns ja noch darin. Und in dieser Zeit verliert Israel die Erstplatzierung. Erst später wird auch Israel seine Aufgabe im göttlichen Heilsplan wieder erfüllen. Und ich möchte hier unterstreichen und betonen, Israel verliert den ersten Rang und wird nicht von der Gemeinde ersetzt. Israel hat nach wie vor eine wichtige Rolle in der Heilsgeschichte für die Gemeinde und für die Welt. Es tut uns gut, wenn wir auf Israel auch heute schauen. Bei den zwei ersten Gleichnissen handelt es sich dann um den Weinberg, denn das war auch sehr gängig dort, dass die Menschen in Weinberg gearbeitet haben. Und wie das Alte Testament und Jesaja 5, 1 bis 7 spricht auch über den Weinberg. Und in Vers 7, der ist ziemlich prägnant, wie Jesus oder wie Gott damals schon über die führenden Kräfte in Israel gesprochen hat. Wir lesen uns Jesaja 5, 7. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsspruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Es ist schon heftig, wie damals Gott geurteilt hat über sein Volk. Gott hat sein Volk auserwählt und sie dahingestellt, damit sie richtig richten, damit sie den Unterdrückten ansehen, den Benachteiligten, dass sie richtige Gerichte aussprechen. Aber was taten sie? Das können wir immer wieder nachlesen. Sie richteten falsch, es floss Blut, was dann auf die Richter ging. Und auf Gerechtigkeit, auch da fehlte es ordentlich an Gerechtigkeit. Und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Und zu Jesu Zeiten war es nicht viel anders. Und vor allem Jesus wusste, was auf ihm zukommen wird. Und wir wollen es ja diese Woche noch detaillierter betrachten durch die weiteren Vorträge, wie Jesus wirklich diese Bosheit seines Volkes erleben musste. Und die drei Gleichnisse nochmal, das Gleichnis von den zwei ungleichen Söhnen, dann das Gleichnis von den Weingärtnern, das betrifft die Gleichnisse über den Weingarten, und dann einmal das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Also zusammenfassend können wir sagen über diese drei Gleichnisse, diese sprechen, der Messias wurde von der jüdischen Führerschaft, also die Weingärtner im Tempel, nämlich in der königlichen Säulenhalle, zum Tode verurteilt und hinausgeworfen. Davon sprechen diese drei Gleichnisse. Also diese drei Gleichnisse sprechen von der Verwerfung Jesu von Seiten Israels und der Annahme Jesu durch die Heiden, also die Gemeinde. Natürlich dann auch die Juden, die Jesus angenommen haben, die sind dann durch dazugekommen. Und das lesen wir ja auch ausführlich, wo Apostel Paulus in Epheser im zweiten Kapitel darauf eingeht, wo dann diese Trennwand im Tempel, auf Tempel bezogen, ja, zerbrach und somit dann der Jude und der Heide durch Jesus Christus, durch seine Gnade zur Gemeinde von Gott hineingefügt wurde. Also die Führenden Israels erkannten, dass Jesus von ihnen sprach und sie erzürnten noch mehr. Das war für sie natürlich, das waren klare Worte ihnen gegenüber und das lassen sie nicht auf sich ruhen. Und somit kommen wir zum zweiten Verhör, die Frage nach den Steuern. Und dieses Verhör wird dann von den Pharisäern und den Herodianern geführt. Und das ist eine ganz, ganz interessante Konstellation dieser zwei Parteien. Also die Pharisäer verbünden sich mit den Herodianern, mit denen sie eigentlich keine Koalition pflegen konnten. So beachtenswert ist, sie nennen Jesus Rabbi und geben ihm die Anerkennung eines Lehrers. Also das muss man schon, also ich finde es schon sehr stark, dass sie Jesus als einen Rabbi titulierten, ihn anerkannten. Also seine Lehren waren schon sehr mächtig. Das haben sie anerkannt, aber nicht weiter. Durch den gemeinsamen Nenner der Feindschaft gegen den Messias kamen hier höchst eigenartige Bundesgenossen zusammen. Die Pharisäer widersetzten sich vehement der römischen Herrschaft, die den jüdischen Lebensstil auf die römische Seite zog. Man nennt sowas auch, sie haben diese säkularisiert, also das Heidentum praktisch in die jüdische Tradition hineingebracht. Und die Pharisäer, sie haben mit aller Kraft an ihren Traditionen gehalten. Dann die Herodianer, die Anhänger, die mit Rom in Verbindung, also mit der römischen Macht der Herodes-Dynastie in Verbindung standen, versuchten hingegen, sich den von der aktuellen Politik diktierten Zeitgeist anzupassen. Also das ist wirklich ganz krass, was da jetzt passiert. Religiöse, traditionelle Gruppe und eine sehr säkulare Gruppe, die sich dann vereinigt, um gegen Jesus anzugehen. Und wir werden es noch betrachten, wie zwei wirklich führende Männer, Pontius Pilatus und dann der Herodes, die eigentlich sich Feinde waren, aber in der gleichen Sache dann eins waren und sich sogar befreundet haben, um gegen Jesus anzugehen. Davon werden wir vermutlich noch hören. Wir sehen die Bereitschaft, Jesus aus dem Weg zu hebeln, verbündet Gegner, um Jesus eine Falle zu stellen. Ihre Frage, also die Frage der Pharisäer und Herodianer, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da haben wir so eine Münze. Sollen wir sie geben oder nicht geben? Und dann halten sie diese Münze vor sich und Jesus sagt, ja, schaut euch diese Münze an. Was seht ihr darauf? Sagten den Kaiser. Und Jesus lässt sich nicht dadurch beirren, sondern fordert sie auf, dann, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Damit stellt Jesus eines klar, die Fremdherrschaft und die Steuerforderung eine unleugbare politische Realität war. Das heißt, dass damals Israel und das Judentum unter der römischen Besatzung stand, unter der römischen Herrschaft, das war mit dieser Münze deutlich zu sehen. Sie standen unter dieser Herrschaft. Zweitens, die nationale Unfreiheit, die Folge der Sünde Israels gegen den Herrn war. Also die Münze besagt es auch. Sie haben sich gegen Gottes Gebote widersetzt. In 5. Buch Mose im 28. Kapitel lesen wir, wie Gott damals Israel einerseits den Segen versprach, wenn sie sich nach den Geboten halten, auf der anderen ein Katalog voller Flüche oder Schwierigkeiten, die auf sie zukommen werden. Und das ist eins von diesen. Damit entlarvt er ihr Vorgehen und stellt seine Wahrhaftigkeit unter Beweis. Also sie waren schon baff, wie Jesus da geantwortet hatte. Das lag jetzt auf der Hand. Und dann kommen wir zum dritten Verhör. Diesen Menschen reicht es nicht aus. Diesmal kommen die Sadduzäer an die Reihe. Nachdem die Pharisäer und die Herodianer an Jesus kläglich scheiterten, versucht es die Partei der Sadduzäer. Diese Partei, sie lehnten den Glauben an die Existenz von Engeln ab. Für sie gab es kein Weiterleben der Seele nach dem Tod und auch keine spätere Auferstehung des Körpers. Und ganz interessant ihre Frage dann. Also die Sadduzäer wollen von Jesus wissen, wessen Frau ist sie, wenn zuvor ihre 7 Männer verstarben? Also wessen Frau ist sie dann im Himmel? Also das Gesetz besagt Folgendes. Wenn ein Mann einer Frau stirbt und Brüder hat, so soll der Bruder diese Frau dann heiraten und mit ihr Kinder zeugen. Diese Kinder gehen aber dann auf den ersten Mann. Und in diesem Fall sagen sie, es sind 7 Männer verstorben, 7 Brüder. Nun ist sie Witwe geworden. Und nun, wenn sie stirbt und dann im Himmel sein sollte, wessen Frau ist sie dann? Also ich finde es schon eine Frechheit von den Sadduzäern, dass sie das so nicht glaubend an die Auferstehung und Jesus so ins Gesicht diese Dinge sagen. Aber ich denke mal, für uns als Gemeinde ist es schon sehr hilfreich zu wissen, was Jesus dazu sagt. Für uns ist es schon sehr hilfreich. Und Jesus argumentiert mit, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Dann führt er fort, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Und schon wieder mussten sie erstaunt und sprachlos sich zurückziehen, diese Sadduzäer. Und nun kommen wir dann zum 4. Verhör. Und zwar diesmal von den Schriftgelehrten oder einen Schriftgelehrten. Bisher sind Vertreter des Synodrions, also des Gerichtshofs, da gewesen, der Pharisäer, des Herodes Antipas, die Herodianer und der Sadduzäer, die gegen Jesus angegangen sind. Jetzt meinen die Pharisäer und haben das Gespräch Jesu mit den Sadduzäern beobachtet und sagten dann, da mussten wir jetzt einen Geschulten hinsenden, der wirklich was drauf hat. Und diese Pharisäer senden dann den Gesetzesgelehrten, diesen Schriftgelehrten, zu Jesus und sagen, versuch du es nochmal. Die Schriftgelehrten sind oft, aber nicht ausschließlich pharisäischer Ausrichtung und manche sind Mitglieder des Synodriums. Sie sind die theologisch Geschulten, das sind die Schriftgelehrten. Nun die Frage des Schriftgelehrten, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus geht direkt auf diese Frage ein und zitiert das bekannte Schma Israel. Das Wichtigste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Das wird in 5. Buch Mose 6, 4 und 5 zitiert. Dieses Gebot ist zumindest seit dem 2. Jahrhundert vor Christus ein Grundgebet und Fundament des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Es wird täglich 2-mal gebetet und somit ist es gut bekannt. Dann zitiert Jesus das zweite Gebot aus 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind Wahrheiten, die die Gelehrten nicht umsetzten und Jesus, ihren Messias, verurteilten. Denn sie haben Gott nicht den ersten Platz gegeben. Sie haben Jesus nicht als den Messias anerkannt, trotz den Taten, die er getan hat, die das Alte Testament, die Verheißungen in Erfüllung brachten. Das haben sie nicht gemacht. Und dann waren sie zu Jesus auch einerseits nicht liebevoll wie zu einem Menschen, den man wirklich nach dem Gebot behandeln sollte und zu vielen anderen natürlich auch. Das haben sie nicht erfüllt. Und doch sagt Jesus zu diesen Schriftgelehrten, du bist nicht mehr fern. Er hat erkannt, dass dieser Schriftgelehrte sich Jesus nahte. Allgemein erkennt man von da an, dass die Fragerei gefährlich war. Also der verschiedenen Parteien des Sanhedrins. Die Antworten Jesu waren jedes Mal dermaßen überzeugend und verblüffend, dass die im Kampf gegen den Messias vereinten Parteien schließlich zum Ergebnis kamen, wenn wir weiter solche Fragen, Fangfragen stellen, können wir sogar noch unsere besten Leute an diesen Nazaräer verlieren, also an diesen Rabbi aus Galiläa. Und somit möchte ich aus diesen Verhörgesprächen ein Fazit ziehen für uns. Jesus wird von den Pharisäern und den Sadduzäern als Lehrer und Meister anerkannt. Sie erkannten aber ihm nicht die Gottessohnschaft, dass er der verheißene Messias ist, der sie mit Gott versöhnte oder versöhnen sollte. Darauf geht Jesus im nächsten Text ein mit der Frage, wer ist Christus? Wer ist der Christus? Also die Parteien waren jetzt sprachlos und jetzt fängt Jesus mit seinen Lehren an. Das lesen wir ab Matthäus 22, 40, Markus ab 12, sind dann diese Berichte zu finden. Und jetzt ergreift Jesus die Initiative und spricht, wessen Sohn ist der Christus? Auf diese Frage antworteten die Pharisäer David. Das wussten sie. Die Frage Jesu ist zugleich einfach und tiefgreifend. Ist der von Gott gesandte Messias grundsätzlich Sohn oder Herr David? Jesus fragt darauf, wieso nennt ihn den David im Geist Herr? Also ich möchte euch Vätern fragen, die ihr Söhne habt, wie nennt ihr eure Söhne? Mein Sohn oder mein Herr? Diese Frage stellt Jesus hier den Pharisäern oder den Menschen. Wie würde eigentlich David seinen Sohn nennen? Er würde ihn eigentlich nicht Herr nennen. Und er zitiert hier einen messianischen Text aus Psalm 110,1. Und dann sagt er weiter, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, also er zitiert David, David sagt zu Jahwe, seinem Herrn, dass Jahwe zum Herrn von David spricht. Also somit hat David hier zwei Herren über sich. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Diese Frage stellt Jesus an diese Menschen. Auf diese Fragen mussten die Pharisäer Jesus als den Sohn Gottes bestätigen. Sie taten es aber nicht. Diese Frage wartet noch immer darauf, auch nach fast 2000 Jahren. Im Licht weiterer Stellen wie Jesaja 9,5, Micha 5,1 und viele anderen, diese wurden von dem Judentum her beantwortet oder warten auf eine Antwort. Einige Bibelstellen sprechen klar, dass der Messias, Davids Sohn, als König und Herr herrschen wird. Doch die Israelis warten immer noch auf den verheißenen Messias. Und ich muss hier hinzufügen, die gläubigen Israelis, die nicht an den Messias glauben, sie warten wirklich aufrichtig auf den Messias. Ich habe sogar gehört, dass sie noch intensiver auf den Messias warten, als wir auf Jesu kommen. Sie warten wirklich auf ihn. Aber sie haben damals, wie auch heute, in der Mehrzahl den Messias noch nicht anerkannt. Und nach diesen Auseinandersetzungen wendet sich Jesus an die Volksmenge und an die Jünger. Und da lesen wir in Matthäus 23 die Weherufe, die Lehren an die Volksmenge und die Weherufe dann an die Pharisäer. Also Jesus' Lehren zu der Volksmenge, den Schriftgelehrten und den Pharisäern. In diesem Kapitel erklärt Jesus zuerst, wie man zu den Pharisäern und zueinander stehen soll. Dann rief Jesus die Weherufe über die Schriftgelehrten und die Pharisäer aus. Und aus welchem Grund rief er diese Weherufe aus? Ich möchte es kurz zusammenfassen. Die jüdische Führerschaft glaubte, dass sie sich deutlich von den früheren Generationen, welche die Propheten Gottes verfolgt und getötet hatten, unterschied. Doch der Herr zeigt ihnen, dass sie eindeutig in deren Traditionen standen und sogar deren Maß voll machen würden. Er wusste ja, dass die religiöse Leitung dieser Generation ihn am damals bevorstehenden Freitag derselben Woche ermorden würde. Das stand vor Jesu Augen. Weiter ruft er dann in Matthäus 23, 37 bis 39 eine Klage aus über die Führerschaft und die Verantwortlichen Jerusalems. Jesus schließt die Lehren und Diskussionen im Tempel mit einer Klage über die Gelehrten Jerusalems ab. In Matthäus 23, 37 lesen wir: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Hähne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und nachdem wir diese Diskussion, Auseinandersetzung gehört haben, wie viel Jesus hineinlegen wollte, mit welcher Hoffnung er gehofft hat, dass Menschen noch an ihn glauben, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, wie Jesus um uns gerungen hat und er wird um diese Menschen nicht weniger gerungen haben. Dabei verkündigt er die Verwüstung der Anbetungsstätte Gottes in Jerusalem. Tempel mag so herrlich sein wie irgend Menschen möglich. Und wir haben ja die Größe gesehen an den Vorträgen, die wir schon hinter uns haben. Und doch dieser Tempel, doch ein Heiligtum, in dem der Messias keinen Platz fand. Also dieser Tempel war doch ein Heiligtum, in dem der Messias keinen Platz fand. Und dieser Dienstag hatte diese tragische Tatsache zu Genüge ans Licht gebracht. Hatte keine Existenzberechtigung mehr auf Jesus, dieser Tempel. Und nun gibt er seine Verabschiedung bekannt und verlässt den Tempel. Das lesen wir in Matthäus 24,1. Er verlässt den Tempel über diesen Gidrontal auf den Ölberg und von dort ist dieser Tempel so prachtvoll zu sehen, so golden. Und die Jünger drehen sich nochmal zum letzten Mal um oder drehen sich nochmal um und sagen: Herr, was für eine Majestät, dieser Tempel. Dieses leuchtende Gebäude. Aber Jesus sagt dann voraus, dass dieser Tempel zerstört wird. Undenkbar. Zu der damaligen Zeit. Dieser Bau, diese Masse, diese Stabilität, was dieser Tempel aufbrachte. Jesus sagt etwas, was in den Augen der Jünger unmöglich schien. Aber die Zerstörung des Tempels ist auch ein Hinweis auf die Zerstörung Jesu. Jesus wurde 2 Tage danach gerichtet und verurteilt zum Tode. Die Zerstörung des Tempels geschah dann 70 nach Christus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele sich daran erinnert haben. Bis jetzt behandelte er die Vergangenheit und die Gegenwart in den Tempel von Kapitel 21, 23 bis 24. Ab den Kapitel 24 bis zum 26. wendet sich Jesus der Zukunft zu, die wir weiter nicht erläutern werden, da unser Ziel in dieser Woche ist, uns auf den Weg Jesu in dieser letzten Passionswoche uns zu konzentrieren, dann auf die Kreuzigung und auf Auferstehung. Das wollen wir uns vor Augen halten und damit wollen wir uns diese Woche noch weiterhin beschäftigen und uns selbst Fragen stellen. Und ich möchte uns dazu noch ein paar Gedankenanstöße mitgeben. Glaubst du an Jesus Christus? Wir haben zu Beginn gelesen oder gehört, wie Jesus dann von Bethanien ging und den Jüngern den Glauben wirklich ans Herz legte. Glaubst du an Jesus Christus? An den Jesus Christus, von dem wir lesen? Was denken Sie, was denkst du von dem Christus? Diese Frage stellte Jesus in den Gesprächen. Ist vielleicht ein Gottesdienst wo du deine Dienste tust, ein Wohltun für dich oder dein Bibellesen einfach, um ein Häkchen zu setzen, ja, ich habe es gemacht. So waren diese religiösen Führungskräfte, sie kannten die Schriften teils, mehr oder weniger, gut, aber sie glaubten nicht an den Messias. Und die Frage lautet, wie stehen wir dazu? Wenn sie Gottes Tempel sind, also wenn wir Gottes Tempel sind, weil wir an Jesus Christus glauben, hat Jesus in ihnen, in uns dann eine feste Größe? Hat Jesus in uns dann was zu sagen? Diese Gedanken möchte ich uns mitgeben und somit dann auch diesen Vortrag abschließen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein Gebet sprechen, bitte die wenigen hier dazu aufzustehen. Wir wollen noch ruhig werden. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Du bist von Gott gesandt, um uns zu zeigen, wer du bist und wer wir sind. Und wir haben jetzt gesehen an diesen vielen Menschen, die Jesus nicht annehmen wollten. Herr Jesus, hilf du uns, deine Tiefen, deine Wahrheiten mehr und mehr zu erkennen, vor allem in dieser Woche, damit wir uns dir nähern, dich mehr und mehr verstehen und unser Leben nach dir ausrichten. Mögest du aber auch noch vielen Menschen, die so ihr Leben gestalten, ohne dich zu ihnen reden und sie zu dir wenden, dass sie dich als den Messias, als ihren Erlöser annehmen. Amen.